Willkommen bei Leaders of Transformation, der Podcast von Business Gladiators. Mein Name ist Alexander Zauner und ich interviewe hier jede Woche beeindruckende Führungspersönlichkeiten, die ihr Unternehmen erfolgreich in und durch eine Transformation geführt haben. Im ersten Teil unseres Gespräches hat uns Axel Kühner erzählt, wie seine Anfänge bei Greiner ausgesehen haben, wie er das Wachstum des Unternehmens vorangetrieben hat und dabei den Wertekern bewahrt und weiter gestärkt hat. In der heutigen Folge sprechen wir über den vielleicht größten Fehler von Axel Kühner, wie er das Tal der Tränen überwunden hat, aber auch darüber, was richtig gut gelaufen ist und wie er sich persönlich weiterentwickelt hat. Jetzt würde man glauben, bei jemand, der so erfolgreich ist und in einem Unternehmen, das so erfolgreich ist, es funktioniert immer alles. Jetzt sehen wir aber in Transformationen wahrscheinlich nicht, ist es nicht immer so. Gibt es Situationen, Entscheidungen, die Sie erzählen können und wollen oder Momente, wo Sie gedacht haben, puh, das funktioniert jetzt nicht oder noch nicht, um es vorsichtig zu sagen, und würden Sie eine teilen vielleicht mit uns oder eine oder zwei?
Selbstverständlich. Also jeden Tag passieren solche Entscheidungen. Wir wären keine Menschen, wenn wir nicht jeden Tag Fehler machen würden. Manche sind so klein, dass es auch natürlich gar nicht wert ist, darüber zu sprechen. Trotzdem ist es für einen selber immer wichtig, das einzugestehen und zu reflektieren, was man falsch macht. Also natürlich haben wir, und jetzt möchte ich gar nicht von wir sprechen, sondern von mir sprechen, natürlich viele Fehlentscheidungen getroffen. Ich würde sagen, die mit der ich am meisten gelernt habe, war in 2011 die Akquisition von 3 Unternehmen in der Solarindustrie. Wir haben uns damals überlegt als Greiner, dass wir auch im Sinne von Nachhaltigkeit auch ein Standbein haben wollen, das sich sozusagen mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Und es gab 3 Unternehmen, die kurz vor der Insolvenz standen, und wir haben gehofft damals, dass es uns gelingt, die Herstellung von Solarthermie, also von diesen Solarkollektoren, zu industrialisieren. Das hätte nämlich auch einen riesen Vorteil für den Preis gehabt, und das hätte aus unserer Sicht dann den Markt revolutionieren können. Das ging ganz gravierend daneben, und wir haben dann 2,5 Jahre später diese Betriebe auch wieder geschlossen. Und das war sicherlich der Prozess, in dem ich von den vielen Fehlentscheidungen, die ich getroffen habe in den vielen Jahren, sicherlich auch am meisten gelernt habe, wie man nicht vorgehen darf.
Ohne vielleicht inhaltlich da eintauchen zu müssen, wenn Sie das nicht wünschen, aber was waren Gründe, warum Sie das Gefühl haben? Warum ist es zu der Fehlentschätzung gekommen, um anderen am Weg zu helfen?
Ich glaube, da gibt es gar keinen Grund, da nicht drüber zu sprechen, ja. weil das gar keine Geheimnisse sind. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was mich, wie gesagt, bis heute begleitet. Ja, ja. Hoffentlich dadurch, dass ich viele andere schlechte Entscheidungen da nicht getroffen habe. Am Ende ging es darum, dass wir uns selbst unter Zeitdruck gesetzt haben. Und das war in der Retroperspektive, glaube ich, auch der Fehler, dass wir... Es heißt ja irgendwie so lustig immer, was aussieht wie eine Ente, was sich bewegt wie eine Ente und quakt wie eine Ente, ist auch eine Ente. Aber genauso ist es eben auch so, dass nicht alles, was nach einer Chance aussieht, eine Chance ist. Und das ist sozusagen für mich die Erkenntnis. Wir haben geglaubt, das ist die Chance, und da müssen wir jetzt schnell hinein, sonst ist diese Chance weg. Und im Nachhinein muss man sagen, wir hätten uns einfach die Zeit nehmen müssen, das besser zu verstehen. Wir haben damals darauf gehofft, dass sich der Markt für Solarthermie in Österreich zumindest stabil hält. Es gab davor in den Jahren einen riesen Hype, das ging zurück, und wir haben gesagt, wenn der Markt sich stabilisiert, dann sollten wir genug Zeit haben, diesen Prozess zu industrialisieren, 2-3 Jahre, dann sollte das funktionieren. Was wir einfach nicht, womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass dieser Markt nochmal in den Folgejahren ungefähr jeweils 25% eingebrochen ist. Im Nachhinein muss man sagen, hätten wir mehr Zeit verwendet, dann hätten wir vielleicht diese Daten sammeln können und zu sagen, wir sind uns nicht ganz sicher, ob das so kommt. Und die Erkenntnis begleitet mich noch heute in jedem Mergers and Acquisitions Prozess, dass es für mich jetzt ein Grundsatz ist zu sagen, wenn irgendwo auch nur der Satz fällt, das müssen wir jetzt schnell entscheiden, dann ist das für mich der beste Grund, also wenn die von der Gegenseite kommt, dann weiß ich, das ist Grund genug, lieber zweimal mehr hinzuschauen. Und das habe ich dort gelernt, dass es die Zeit einfach braucht. Zumindest bei so großen Entscheidungen. Natürlich kann man bei kleineren Dingen und muss man auch mal aus der Hüfte schießen. Das passt auch. Aber bei solchen gravierenden Entscheidungen, wo es ja auch um viele Arbeitsplätze geht und um sehr viel Geld geht, da muss man wirklich genauer hinschauen und sich die Zeit nehmen, die Dinge zu hinterfragen und dann auch mal eine Opportunität sein zu lassen und zu sagen, okay, wir tun es nicht.
Extrem spannende Erkenntnis, sich nicht zu sehr von den Chancen zu leiten lassen, sondern auch zu sagen, ich schaffe mal Nein zu sagen. Ne? Jetzt haben Sie einen Moment beschrieben oder eine Situation, die nicht gut gelaufen ist. Jetzt würde ich natürlich gern hören, was waren Momente, Situationen, wo Sie das Gefühl gehabt haben, wow, wir sind am richtigen Weg. Und mein Weg passt. Was, vielleicht können Sie, wo Sie das Gefühl gehabt haben, fast innerlich gejubelt haben, vielleicht haben Sie auch äußerlich.
Das, auch da fällt mir spontan eine Situation ein, als wir 2014, wir machen jedes Jahr ein internationales Management-Meeting, wo wir aus allen unseren Standorten, wir haben ja ungefähr 120 Standorte in über 30 Ländern, wir versuchen das Management immer zusammenzubringen, um voneinander zu lernen, aber natürlich auch Informationen zu teilen. Und 2014 habe ich gesagt, ich glaube, dass es für uns als Kunststoffunternehmen unabdingbar ist, dass wir uns mit dem Lebensende unserer Produkte beschäftigen. Wir müssen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln. Wir müssen viel mehr sustainable werden, als das heute so ist. Wenn ich in die Runde geschaut habe, hatte ich das Gefühl, dass die denken, was hat der denn geraucht? Also das war so, okay, aber das ist irgendwie so, das ist so fremd. Und wir haben uns mit dem Thema trotzdem intensiver beschäftigt, haben dann unsere erste Nachhaltigkeitsstrategie 2015 entwickelt und haben die dann eben auch im Unternehmen kommuniziert. Und jetzt kommt's. Sonst ist das oft so, wenn in der Holding, in der Zentrale und der Vorstand was entwickelt, dann sind eher lange Zähne da draußen nach dem Motto, oh Gott, was kommt denn jetzt schon wieder? Aber in diesem Fall hat man sofort gespürt, da sind wir im Sweet Spot. Also das war etwas, wo ich gespürt habe, egal mit wem ich gesprochen habe, ob am Shopfloor, im Management, egal ob in Südafrika oder in Japan, da haben alle gesagt, ja, das ist richtig. Natürlich war für viele noch nicht klar, was heißt das jetzt für uns? Also was ist dieser Weg, den wir dort gehen? Aber es war ganz klar, ja, das ist unsere Aufgabe. Und das ist auch heute noch so, dass es uns immer sehr, sehr leicht fällt, für dieses Thema und unsere Mitarbeitenden zu begeistern. Das war sicher ein großer Erfolg, denke ich, dass wir uns da eben auch nicht haben beirren lassen von dem Unverständnis, wofür es das jetzt braucht, sondern eben aus der Überzeugung heraus zu handeln. Und da glaube ich halt, dass es ein riesengroßer Vorteil ist, eine Eigentümerfamilie im Rücken zu haben, denen das auch ein Bedürfnis ist. Da bin ich wieder bei den Werten. Denen das ein Bedürfnis ist, dass wir als Unternehmen auch langfristig da sind, auch eine Berechtigung haben und auch was zurückgeben. Und das habe ich auch gespürt, dass auch dort, natürlich gab es am Anfang, auch gerade bei mir im Aufsichtsrat, Bedenken nach dem Motto, ja, aber wenn wir uns dort exponieren, vielleicht werden wir dann in den Medien an der Hecke langgezogen. Und da habe ich gesagt, warum sollten die gerade jemanden nehmen, der versucht, was Gutes zu bewirken? Also, aber ja, aber wenn dann über uns gesprochen wird. Und wir haben das durchgezogen und ich glaube, dass das auch richtig war. Also das Thema, glaube ich, dass wir das wirklich gut hingebracht haben. Und ich glaube auch, das sieht man jetzt in der aktuellen Situation, dass sich Kunststoffunternehmen, die sich nicht rechtzeitig damit beschäftigt haben, wahrscheinlich auch Schwierigkeiten haben werden, den Anschluss zu halten. Insofern ist das, glaube ich, etwas, was wir gemeinsam wirklich toll hinbekommen haben.
Das klingt fantastisch. Ich habe zwei Anschlussfragen daran. Das erste ist, das klingt schon auch nach dem Mindset oder nach der Haltung, dass Sie sagen, Sie tun dann auch manchmal Dinge, die vielleicht im Moment nicht gut ankommen, aber das hoffentlich in Zukunft tun. Wieso der Mut? Wieso trauen Sie sich's? Wieso macht Sinn?
Also warum es Sinn macht, ich glaube, das ist relativ einfach beantwortet, weil ganz viele Dinge im Leben erst am langen Ende wirklich Sinn machen und funktionieren. Und so ist das im Wirtschaftsleben auch. Warum wir uns das getraut haben, glaube ich, dass es mit unserer Aufstellung zu tun hat, dass wir eben sehr eng zusammen sind, dass der Vorstand, der Aufsichtsrat, die Eigentümer und dort Hand in Hand die Dinge besprechen und entwickeln. Die Eigentümerfamilie hat sich ja quasi aus dem operativen Management eben zurückgezogen, Aber sie sind natürlich trotzdem eng dran am Unternehmen und wollen natürlich auch genau sehen, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt. Das heißt, wir diskutieren viel über die Ausrichtung, über Strategie, auch wenn wir operativ natürlich für uns entscheiden. Aber natürlich reden wir darüber und entwickeln ein gemeinsames Bild. Ich glaube, das ist das, was meine Eigentümer unter strategischer Unternehmensführung auch verstehen, das auch eng zu begleiten. Und dadurch hat man aber natürlich auch
das
Bewusstsein und den Rückhalt, auch unbequeme Maßnahmen umzusetzen, weil, und da bin ich wieder bei der Kommunikation, weil man eben sich regelmäßig austauscht. Wenn meine Eigentümer wissen, was wir vorhaben und warum, und wenn ich ihnen das erklären kann, auch dass es vielleicht eine Zeit geben wird, die schwierig ist, wo es dann mal ruckelt, dann ist es doch für beide Seiten viel leichter, das hinterher auch durchzustehen. Mhm. Also diese Gemeinsamkeit auch zwischen Management und Eigentümern, ich glaube, dass das auch ein ganz, ganz, und das Vertrauen natürlich, das ganz essentiell ist. Ich glaube, das ist schon ein wichtiges Erfolgskriterium, auch für solche ja, langfristigen und unbequemen Entscheidungen.
Ich möchte ganz kurz zu Ihnen persönlich kommen. Wie haben Sie solche Entscheidungen, aber insgesamt den Weg über die letzten Jahre, haben Sie sich verändert? Was war Ihnen auch vielleicht Dinge, die Ihnen persönlich schwer gefallen sind, wo Sie sagen, wirklich auch Tätigkeit, wo Sie sagen, puh, das ist hart bis jetzt oder besser geworden, und Dinge, wo Sie sagen, da sind Sie automatisch Feuer und Flamme, mache ich gerne.
Also ich hoffe, dass ich anders geworden bin. Ich würde das ein schlechtes Zeichen finden, wenn jemand sich nicht verändert über die Zeit. Es gibt für mich ein paar Dinge, die immer schwierig sind. Das sind so sich wiederholende Dinge, die aber einfach dazugehören. Regel-Meetings, das ist immer etwas. Also jeder hat ja für sich Energiebringer und Energiefresser. Und solche regelmäßigen Termine, die auch sein müssen, dass Protokolle lesen sind und solche Dinge, das fällt mir schwer. Das, was für mich wirklich Energie bringt, ist, wenn ich mit den Menschen zusammen sein kann. Wir haben beispielsweise nach der Pandemie eine Couchsurfing-Tour gemacht, wo ich die 25 größten Betriebe besucht habe, mit den KollegInnen am Shopfloor diskutiert. Das sind einfach Sachen, wo ich auch glaube, dass ich meine Stärken ausspielen kann. Insofern gibt es immer Dinge, die mir leichter fallen und die mir Spaß machen. Ich bin jemand, der auch das Reisen genießt. Also da war für mich die Pandemie eher sehr schwierig. Bin sehr viel unterwegs, mache das aber auch sehr gerne und habe da auch sehr viel Freude dran. Natürlich habe ich mich, glaube ich, auch in meinem Managementverhalten verändert über die Zeit. Was ich für mich gelernt habe, das konnte ich mir, um ehrlich zu sein, vorher gar nicht vorstellen, weil ich war zwar bei Daimler in der Management-Ebene E2, also Vorstand, Ebene 1, Ebene 2 und dann geht das runter. Ich war in der Management-Ebene 2, aber trotzdem ist man ein kleines Rad. Man ist einer von vielen. Und das, was ich mir nicht vorstellen konnte, ist, dass wenn man als CEO arbeitet, dass natürlich sagt man, das ist dann einsam, aber das dann zu erleben, ist doch nochmal was ganz anderes. Weil irgendwie war es ungemerkt in der Vergangenheit doch so, dass man immer mal einen Schuldigen hatte. Naja, die in Stuttgart haben das so gesehen und hätten die das nicht so entschieden, dann wäre das eh viel, viel einfacher gewesen. Und auf einmal ist man in einer Aufgabe, wo es keinen anderen Verantwortlichen gibt. Wenn irgendetwas nicht funktioniert, bin ich am Ende immer selber schuld. Ja. Weil entweder ich habe die falschen Menschen ausgesucht, das Briefing war falsch, ich habe nicht genug Spielräume gegeben, was auch immer. Also ich kann nicht sagen, das war irgendjemand. Und das macht schon etwas mit einem. Mhm. Also ich habe beispielsweise in meiner gesamten Daimler-Zeit, obwohl es auch schwierige Zeiten gab, noch nie schlecht geschlafen. Seit ich bei Greiner bin, schlafe ich auch manchmal schlecht. Und dann merke ich, dass mich die Dinge umtreiben. Und das macht natürlich auch etwas mit jemandem. Im positiven Sinne glaube ich, dass ich heute bei vielen Dingen gelassener bin, die nicht funktionieren, als das noch vor einigen Jahren war. Und es gibt aber natürlich auch viele, viele Dinge im Management, die man lernt, anders zu machen, schneller zu entscheiden, besser Prioritäten zu setzen. Also da gibt es wirklich vieles, was einen in seinem Management verändert, aber Sie haben auch die Frage gestellt, was mich als Mensch verändert hat.
Ja.
Und das ist eben schon so, dass wahrscheinlich wie im privaten Leben auch sozusagen, man lernt mehr aus den Tiefphasen als aus den Hochphasen. Und natürlich hatten wir die auch und viele, viele schwierige Prozesse. Das ist ja auch beispielsweise, natürlich habe ich in meinem Berufsleben schon viele Trennungsgespräche geführt. Mhm. Und jedes Einzelne ist ein Horror. Aber jedes Einzelne, glaube ich, musste sein. Zumindest war es wohl überlegt und kam zu der Entscheidung, es geht nicht anders. Aber das macht ja trotzdem auch was mit einem. Ne? Also das ist zum Beispiel etwas, was mir heute noch genauso schwer fällt wie damals, solche Dinge zu machen. Natürlich weiß man heute ein bisschen mehr, wie man mit bestimmten Reaktionen umgehen soll. Und das entwickelt einen als Menschen auch einfach weiter. Man reift natürlich auch damit. Und insofern bin ich hoffentlich ein anderer Mensch als damals.
Danke vielmals auch für den kurzen persönlichen Einblick. Ich würde ganz kurz, ich mache eineinhalb, zwei Fragen, die ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Zuerst den Blick in die Zukunft. Was sind Themen, wo Sie sagen, das würden Sie gerne noch angehen, das wollen Sie noch unbedingt umsetzen oder da sind Sie noch nicht so weit?
Also auch wenn der Weg schon beschritten ist, wir wollen uns noch klarer als führendes Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Kunststofflösungen positionieren, wollen uns dort noch breiter aufstellen, wollen dort noch erfolgreicher sein. Auch wie gesagt, wenn wir da schon sehr gut unterwegs sind, aber das ist sicherlich ein Ziel, dass wir uns damit noch stärker differenzieren. Und es gibt auch in der Frage, wie binden wir und gewinnen wir in der Zukunft die besten Talente. Auch da gibt es unter dem Stichwort beispielsweise Diversity, und ich meine ganz bewusst eben nicht nur das Thema Gender Diversity, etwas, wo wir uns als Arbeitgeber auch differenzieren wollen. Wir waren mal 2003 in Österreich eines der ersten Unternehmen, die eine Krabbelstube hatte, aber es ist eben zu wenig, quasi solche Leuchttürme zu setzen. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir noch einen Weg vor uns haben, dass wir uns dort wirklich differenzieren. Dass wir wirklich Dinge tun, wo jemand sagt, ja, und genau deswegen möchte ich bei Greiner arbeiten. Ich glaube, dass wir da schon viel tun. Das glaube ich, sonst wären wir nicht da, wo wir heute sind. Aber ich glaube, das ist ein Thema, wo haben wir so viel. Wir haben so gute Anlagen, weil ihr einfach... Ich bin davon überzeugt, dass Menschen Weiterentwicklungsmöglichkeiten haben wollen wie einem Konzern. Aber ich glaube eben auch, dass Menschen haben wollen, dass ihr Vorgesetzter sich um sie als Mensch kümmert, Wertschätzung entgegenbringt und dass wir offen sind von Arbeitszeitmodellen und. Also alles das, was da hineingehört, dass wir andere Kulturen schätzen und nicht quasi anders sein, irgendwie als Bedrohung oder als Problem empfinden, sondern als Chance, dass wir gemeinsam besser werden. Also da haben wir noch einen Weg vor uns, aber das ist ganz sicher ein Ziel, dass wir uns bei Greiner stecken.
Letzte Frage. Was wäre Ihr Tipp für jemanden, der eine Veränderung, eine Transformation vor sich hat oder mittendrin steckt? Was ist so der Tipp, wo Sie sagen, das musst du eigentlich tun, daran musst du eigentlich denken, die Unterstützung musst du dir suchen, können auch zwei sein, aber was, wo sie sagen, wenn du das denkst, schaffst, hast du viel erreicht.
Also in meinem Erleben ist es eben wichtig, dass man sich vorher wirklich ausführlich damit beschäftigt, wo will ich eigentlich hin, was ist das, was ich wirklich verändern will. Weil ich eben glaube, dass es, und das schon auch oft erlebt habe und auch schon zum Teil selber falsch gemacht habe, dass man zu schnell sagt, ja, das ist das, was wir brauchen, und sich dann über die Konsequenzen nicht unbedingt klar ist. Warum glaube ich, dass das so wichtig ist? Weil jeder Transformationsprozess so viele Unwägbarkeiten und so viele Schwierigkeiten hat, dass es einfach wichtig ist, dass man für sich selbst das Zutrauen hat, wirklich sicher zu sein, dass der Weg und das Ziel das Richtige ist. Und dann, glaube ich, kann man auch mit den Schwierigkeiten, die dort entstehen, viel einfacher umgehen. Weil man eben sozusagen den Gegendruck, der immer kommt, dieses Tal der Tränen, das man auch in der Lehre bei Veränderungen durchschreiten muss, durch das kommt man viel leichter durch, wenn man sich wirklich sicher ist, dass das Ziel das Richtige ist. Der Weg ist oft dann meistens ein anderer als der, den man sich vorgestellt hat. Aber das Ziel muss klar sein. Und da muss man wirklich total überzeugt davon sein. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass man sich auf diesem Weg Menschen sucht, die nicht nur das Ziel mit einem teilen, sondern auch den Spaß in der Veränderung. Ich sage das immer, wenn man im Freundeskreis jemand, wie wir so sagen, was ich vermisse heute, dann sage ich immer, das Einzige, was ich vermisse, ist das regelmäßige Umziehen. Weil in meiner Zeit, jetzt sind wir eben fast 15 Jahre in Österreich sesshaft, und ich sage, das Einzige, was ich vermisse, ist, das war früher einfach super, alle zwei, drei Jahre umziehen. Ich habe das sehr genossen. Meine Frau sagt dann immer so, ja, du hast echt reden. Du bist am Abend aus dem einen Büro raus und am nächsten Morgen ins andere rein. Und ich hab den ganzen Ärger gehabt. Sie hat ja auch recht. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, dass ich auch ein Mensch bin, der Veränderung liebt. Und das ist wichtig, dass man sich für diesen Weg auch Menschen sucht, die gemeinsam auch Spaß haben an dieser Veränderung, weil es dann einfacher fällt, in den schwierigen Situationen zu reflektieren und auch wieder den Mut aufzubringen, zu sagen, ja, trotzdem, wir gehen weiter. Also das Ziel muss ganz klar sein und man muss sich sicher sein, dass es das richtige Ziel ist. Und ideal ist es, wenn man sich Menschen sucht, die einen unterstützen auf diesem Weg. Und das sollten im besten Fall eben welche sein, die auch hinter Veränderungen intrinsisch stehen und für die das nicht quasi ein Problem darstellt, sondern eine Chance darstellt.
Unglaublich wertvoll. Danke vielmals für die Zeit.
Danke.
Wir sind durch. Herzlichen Dank. Große Ehre noch einmal. Ich glaube, wirklich besonders viel gelernt. Unsere Hörerinnen und Hörer können da wirklich viel mitnehmen. Danke vielmals.
Freue mich sehr gerne. War ein Riesenspaß. Danke.
Dankeschön. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge von Leaders of Transformation. Bis bald.